Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Analogien, Bilder, Symbole, biblische Texte verstehen. Biblische Prophetie ist voller Bilder und Symbole. Doch um sie wirklich zu verstehen, müssen wir sie im biblischen Kontext deuten. Ein Schlüssel dazu liegt im Alten Testament, insbesondere in der Genesis. In den kommenden Wochen tauchen wir tief in die Welt der Prophetie ein, entschlüsseln zentrale Aspekte und sprechen über die Bedeutung eines klaren Verständnisses. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Ihr Lieben, willkommen zu einer weiteren Gesprächsrunde zu unserem Motto-Thema hier, Symbole und Bilder, die alle irgendwie mit der Offenbarung zu tun haben und die Grundlage dafür legen. Heute haben wir das Gespräch hier mit Luise, mit Heinz und Josef. Ich freue mich schon auf das, was wir hier zusammentragen können. Und ich möchte mit einem Gebet beginnen. Unser Herr Jesus Christus, unser himmlischer Vater, Heiliger Geist, erfülle uns mit deinen Gedanken. Lass die Bibeltexte jetzt in unserem Gespräch wirken. Lass uns lernen und lass die, die zuhören oder zuschauen, mitlernen an deinem Wort. Dafür danke ich dir, Herr. Amen.
Amen.
Ja, ich beginne gleich mal mit unserem Merkvers in dieser Woche. Der ist in 1. Korinther 10. Und ich möchte, dass da jemand den Vers 11 liest. Heinz, darf ich dich gleich bitten?
Also er bezieht sich hier auf die Dinge, die er vorher sagt im Kapitel und sagt dann, solches alles widerfuhr jenen zum Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf welche das Ende der Welt gekommen ist.
Ah, das Ende der Welt. Haben wir da andere Übersetzungen?
Ende der Zeitalter.
Ende der Zeitalter.
Ende der Weltzeiten.
Und ich habe Ende der Zeiten. Also Ende der Zeiten klingt ja fast so wie Endzeit. Und wahrscheinlich meint das der Paulus ja hier auch. Da habe ich jetzt gleich mal die erste Frage. Was bitteschön ist das Ende der Zeiten, von dem hier Paulus spricht? Denn jetzt in der Adventgemeinde, sage ich mal so salopp, beginnt die Endzeit ja 1798 oder 1844.
Also an irgendeinem Punkt. Paulus sich schon in dieser Zeit gesehen hat und dass er, glaube ich, ein neues Zeitalter angebrochen sah durch Jesus, durch das, was er getan hat. Und er stellt das ja manchmal dann dem gegenüber mit dem Tempel und den Bildern, die praktisch auf Jesus hinweisen. Und so kann ich mir schon vorstellen, dass er das eben auch sich selbst als eigentlich Lebender in der Endzeit betrachtet, ohne dass es ihm vielleicht bewusst war, wie lange das noch in Anspruch nehmen würde.
Also so, Paulus dachte, es ist Endzeit und letztlich hat er sich geirrt.
Nein.
Na, so habe ich sie nicht
verstanden. Würde ich nicht sagen.
Dann bitte.
Ja, willst du das nochmal erklären?
Nein, mach du nur weiter.
Also ich würde sagen, er meint damit, das ist im Prinzip eine Art zu reden. Er sagt, wir im Vergleich zu denen früher, er erzählt ja die ganze Geschichte von Israel vorher, nicht Israel, was da alles passiert ist, Auszug und so weiter. Und wir sind auf der anderen Seite des Christusereignisses. Deshalb, bei uns gibt's nur mehr das Ende, das kommt. Also nicht im Sinne eines Widerspruchs so zu uns heute, sondern das ist der Gegensatz zum Volk Israel. Das Volk Israel hatte ein wichtiges Ereignis vor sich, das Paulus schon in der Vergangenheit sieht, nämlich die Wende am Kreuz. Das ist, glaube ich, der Unterschied hier.
Könnte man jetzt also sagen, nach dem Kreuz beginnt die Endzeit?
Naja, Jesus hat ja ein bisschen sowas gesagt, wenn er sagt, siehe, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also das hat schon sowas. Jetzt nicht in unserem Sprachgebrauch, wie wir das verwenden, aber doch im Sinne dessen, dass alles vorbereitet ist und es jetzt nur mehr auslaufen muss, konnten Sie schon sagen, Sie leben in einer anderen Zeit. Sie leben in nicht in der Endzeit, so wie das Daniel oder wie wir es dann in der Offenbarung haben, aber doch, es ist was anderes, als es vorher war.
Es ist die Zeit, wenn Satan besiegt ist.
Absolut, ja.
Wo dieser Würfel gefallen ist, wo das nicht mehr bloß etwas war, worauf man wartet, sondern was schon sicher ist, weil es geschehen ist, weil es passiert ist.
Also irgendwie also bricht da etwas herein in diese Weltgeschichte, was etwas beginnt, was nicht mehr geändert wird.
Der Anfang vom Ende.
Die neue Weltzeit bricht herein. Mhm. Also Anfang vom Ende.
Die hat schon begonnen. Da sind wir schon drin.
Sollte man dann vielleicht das, was wir so landläufig oder gemeindeläufig als Endzeit beschreiben, lieber das Ende der Endzeit beschreiben? Sollen wir das so nennen? Sollen wir es umbenennen, damit wir da mit Paulus à jour gehen?
Keiner wird jetzt, glaube ich, die Vergangenheit als Endzeit betrachten. Es ist immer etwas, wo man in die Zukunft blickt. Und wir sind eben einfach noch etwas später geboren und blicken auf ein kürzeres Stück vor uns, als die Paulus es zum Beispiel hatte.
Und
ich glaube, es ist schon ganz okay, wenn wir diesen Begriff verwenden, dass wir ihn in die Zukunft richten.
Ja. Und es haben sich ja noch einige weitere Dinge erfüllt. In der Zwischenzeit, manches davon wusste der Paulus noch gar nicht, das war noch nicht offenbart. Es haben sich Dinge erfüllt, die eben jetzt neu sind, nochmal zugekommen sind, in dieser, sagen wir, zweiten Hälfte der Zeit, also nachdem Jesus praktisch eben den Sieg errungen hat, in diesem abschließenden Teil. Aber auch da gab es noch Feinstruktur. Man kann das sehen als praktisch diese Endzeit, die aber, wenn man genauer hinschaut, auch nochmal Feinstruktur hat.
Da gibt es auch noch Abläufe. Genau. Ja, und seit diesen prophetischen Zeiterfüllungen ist eine neue Phase begonnen. Aber ich halte trotzdem mal fest, also ich würde diese Endzeit hier im Sinne, Jesus Christus hat etwas total Neues begonnen. Das gehört zu dem Ende des Zeitalters dazu. Und das Zeitalter, in dem wir vorher oder die Menschheit vorher gelebt haben, das läuft aus. Und mit Jesus beginnt was Neues.
Ich meine, wenn man es historisch betrachtet, dann sagt man, die Zeit, die vor Christus vergangen ist, seit Schöpfung der Welt, ist länger als die Zeit, die nach Christus vergeht, bis er wiederkommt.
Gut.
Mehr sage ich nicht.
Ja, danke. Aber ich wollte schon sagen, Christus kommt vor 4000 nach Christus wieder.
Das meine ich, ja.
Gut, jetzt habe ich hier ein paar Bücher mitgebracht über Endzeit. Ja, also fange ich mal an mit, das finde ich ganz nett, Exit Mundi, die besten Weltuntergänge. Über den Untertitel, den ich euch jetzt nicht vor. Aber da ist auch eins dabei, so unter den, weiß nicht, wie viele Weltuntergangsszenarien der da malte, ich glaube, es waren die 40. Und eins ist göttliche Intervention. Kriegt immerhin 7 Seiten, ist einer der längsten Weltuntergänge hier. Oder dann 2012, oder wie ich lernte, den Weltuntergang zu lieben. Ein Leitfaden für Endzeitliebhaber. Das klingt so, als ob Adventisten das lesen sollten.
Wann würde das geschrieben?
Und dann ein Adventist, der über den Endzeitwahn schreibt. Weiß nicht, irgendwie haben Adventisten und Endzeit etwas miteinander zu tun, oder? Das ist doch immer irgendwie da. Jetzt frage ich mich mal, erheben wir uns mal kurz weg von der Adventgemeinde. Wie kommt es, dass man manches Mal Nicht-Adventisten von etwas reden hört, was wir Endzeit nennen würden? Dass sie sagen, jetzt kommt das Ende der Welt. Was macht das aus? Warum erkennen diese Menschen, ganz subjektiv, das Ende der Welt ist nahe? An was denken die da?
Ich weiß nicht, ob du jetzt eher an Christen oder auch an säkulare Menschen denkst, aber ich glaube, dass wir ja auch vom Anthropozän sprechen. Also es gab eine Zeit, da hat der Mensch auch auf der Erde gewerkelt und getan, aber er konnte die Erde nicht selber vernichten. Weil sie sich wieder regeneriert hat davon. Aber mittlerweile greift der Mensch so auch in Kreisläufe ein, in der Natur zum Beispiel, dass er irreversible Schäden hervorruft, dass er Sachen vergiftet, dass er, ja, was auch immer, wir können uns da alles Mögliche vorstellen. Und das macht das Ganze, wenn man merkt, da sind Sachen irreparabel kaputt gegangen, da sterben irgendwelche Arten aus, das macht Menschen, glaube ich, Angst, dass sie das Gefühl haben, oder Atombomben, die theoretisch gezündet werden können, ja, dass der Mensch selbst das Ende sogar herbeiführen könnte oder vielleicht sogar schon es für manche Dinge schon zu spät ist. Und so entsteht so ein Gefühl von Endlichkeit und Vergänglichkeit.
Das heißt, die Geschichte an sich, wenn du nur die Geschichte anschaust, selbst aus einem nichtchristlichen Blickwinkel, stellst du schon fest, wir leben in einer anderen Zeit, weil Dinge geschehen sind, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können. Und ja, und wir sogar die Erde vernichten könnten, wenn wir wollten.
Und vielleicht tun, wenn wir nicht wollen.
Ja, und auch.
In den Evangelien habt ihr das auch, dass am Ende, Jesus schildert das, die Menschen alle Angst bekommen, dass sie verzweifeln, dass sie vor Furcht Dinge erwarten, die da kommen sollen auf Erden. So ist der Lukas-Text, nicht? Lukas 21. Und da denke ich, das hat unbedingt etwas Spirituelles für mich. Die Leute werden durch irgendeinen Geist bewegt, zu erkennen, dass das, was jetzt passiert, Bedeutung hat, anders als wie das Übliche, was gelaufen ist, die ganze Zeit.
Und ich denke, mit einem Geist meinst du den Heiligen Geist?
Ich meine den Heiligen Geist. Ich glaube, dass Gott die Menschen bewegt, zu erkennen, dass die Zeiten ernster werden, dass da vielleicht Dinge passieren, Points of No Return hinter uns bleiben und so weiter. Und dass sich die ganze Menschheit in eine Richtung entwickelt, die besorgniserregend ist. Und das leitet auch zu solchen Endzeitfantasien am Ende. Und ich glaube, dass Gott durch den Geist, den er sendet, Menschen bereit macht, die Botschaft zu hören, die sie hören sollen, damit sie gerettet werden.
Auch so eine Erosion von Werten, ja. Zum Beispiel, wenn jetzt die Gesellschaft nicht mehr sich von christlichen Werten sehr stark prägen lässt, sondern das auflöst, was dann noch auf uns zukommt alles. Wenn immer mehr Menschen ohne irgendeinen Glauben und ohne diese Werte aufwachsen, das weckt, glaube ich, auch so ein Bedürfnis, wie schlimm kann es noch werden oder woran halten wir uns jetzt noch fest? Also selbst wenn jetzt die ganze Umweltseite nicht wäre, auch einfach moralisch oder einfach der gesellschaftliche Zusammenhalt, viele, viele Dinge, die so erodieren gerade. Und das macht Menschen, glaube ich, auch sehr unsicher.
Also mit einem wachen, offenen Blick würde ein Mensch, selbst wenn er jetzt nicht Christ ist und gläubig, schon erkennen, unsere Zeit ist fortgeschritten. Es gibt Änderungen und es passiert etwas. So das Gefühl, könnte Endzeit sein, sagen ja manche. Wir haben schon seit 2000 Jahren immer.
Ich möchte es jetzt nicht unbedingt relativieren, aber natürlich gibt es verschiedene Zeiten in der Geschichte, wo es sehr schlimm war, irgendetwas, und wo Menschen sicherlich genau dieses Lebensgefühl hatten, ja. Das hätte ich jetzt.
Letzte Woche haben wir über den Ersten und Zweiten Weltkrieg gesprochen.
Richtig. Also wenn jetzt gerade 1945 wäre, dann würde ich auch denken, jetzt muss es morgen oder jetzt muss Jesus wirklich in Kürze wiederkommen. Und dann dauert es doch noch länger. Also es ist immer mit einer gewissen Vorsicht zu genießen. Ich glaube, dass schon zu verschiedenen Zeiten der Geschichte Menschen so ein Gefühl oder Bewusstsein hatten, als wenn es jetzt soweit ist. Deshalb sind es ja auch so Wehen und wir wissen nicht, in welcher Intensität werden die Wehen noch sein und in welchem kurzen Abstand. Deshalb ist es doch einerseits greifbar schon, aber dann doch wieder ein bisschen unkonkret, so dass eben niemand Zeit und Stunde wirklich einschätzen kann.
Jetzt ist uns hier vorgegeben, dass wir uns drei Geschichten anschauen sollen, drei Ereignisse. Und wir fangen mal mit dem ersten an. Ich möchte mal mit euch Matthäus 24, die Verse 36 bis 44 lesen. Das ist also aus der Endzeitrede Jesu. Eine der längsten Reden Jesu auch im Matthäusevangelium. Und da die Verse 36 bis 44 im Kapitel 24. Josef, darf ich dich mal einladen, das zu lesen?
Um jenen Tag aber, um die Stunde weiß niemand, auch die Engel im Himmel nicht, sondern allein mein Vater. Wie es aber in den Tagen Noahs war, so wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Denn wie sie in den Tagen vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte, so wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen und der andere wird zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen. Die eine wird genommen und die andere wird zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Das aber erkennt, wenn der Hausherr wüsste, in welcher Nachtstunde der Dieb käme, so würde er wohl wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Sohn des Menschen kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint.
Dankeschön. Lasst uns mal zuerst die Verse 37 bis 39 betrachten. Da zieht ja Jesus irgendeinen Vergleich zu den Tagen Noahs. Worin seht ihr die Vergleichbarkeit zwischen den Tagen Noahs und dem Kommen des Menschensohnes? So sagt er das ja.
Ja, der Vergleich, den Jesus selber zieht, ist, dass die Menschen nicht darauf achten. Ich meine, es ist ja sehr krass an der Stelle, weil ja Noah eine Verkündigung zu diesem Thema gehabt hat. Und sie achteten es nicht, heißt es hier, nicht, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin. So wird es auch sein, wenn der Menschensohn wiederkommt. Also das ist jetzt genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin gesagt haben, dass Menschen spüren, dass es eine besondere Zeit ist.
Genau. Ja. Das wäre meine nächste Frage. Ja. Was ist denn jetzt?
Ich glaub,
leben die einfach vor sich hin oder spüren sie es trotzdem?
Ich glaube, dass das beides zutrifft. Je nachdem, wie empfänglich jemand ist, eben für das Wirken des Geistes Gottes. Trifft beides zu.
Und Gott, manche Menschen fliehen sich ja auch in irgendwie einen Hedonismus oder in einen bloß nicht tiefer Nachdenken, vielleicht weil sie diese Angst auch im Hintergrund verspüren oder sich dem jetzt nicht so aussetzen möchten. Vielleicht kann tatsächlich beides. Wir erleben ja auch, glaube ich, beides in der Gesellschaft.
Natürlich, ich meine, die einen Menschen reagieren auf bestimmte Ereignisse auf die eine Art und Weise und die andere auf die gleichen Ereignisse völlig anders. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem. Wir sehen das ja auch, wir als gläubige Menschen sehen Dinge anders als jemand, dessen ganzes Heil in dieser Welt und in diesem Leben liegt. Wo wir manches entspannter sehen, weil wir eine andere Perspektive haben.
Lass uns noch mal eine Runde um das drehen.
Parallele machen.
Denn du hast noch eine andere, warte aber noch. Mhm. Diese eine Frage dazu. Hier sieht es ja so aus, dass die meisten es nicht beachten. Und deswegen gibt es ja diesen Aufruf, wachet, seid bereit. Also die Gläubigen, die beachten das dann. Ich möchte trotzdem noch mal drüber nachdenken. Irgendwie hat man doch das Gefühl, wir sind am Ende oder irgendwo in der Nähe des Endes angelangt. Ob ich Christ oder nicht Christ bin, passt das dazu? Oder was haben Sie nicht beachtet? Steht ja hier irgendwie, Sie beachteten es nicht. Was denn nicht? Mein Heinz, du hast vorher schon geredet, vielleicht die Verkündigung des Noah.
Ja, was wäre sonst, genau. Noah hat ja darauf hingewiesen, es wird ein Ende kommen. Das hat sie nicht interessiert. Die haben gesagt, Spinnerei, was die uns erzählt.
Dann geht es hier vielleicht sogar um was ganz anderes, als einfach nur so vor sich hinleben.
Was angesprochen mit dem Heiraten und Verheiraten. Und das erinnert mich an 1. Mose 6, wo die Gottessöhne und die Menschentöchter sich verbinden, was ja damals dann zu einem Problem geführt hat. Und wo es also auch vielleicht so ist, dass die Gläubigen letztlich sich verbinden mit den Ungläubigen und dadurch auch ja, ein Verlust von Frömmigkeit da ist, ein Verlust von Glauben, weil man nicht mehr darauf achtet, seinen Glauben auch zu bewahren oder, weiß ich nicht, Gemeinschaft mit Gläubigen ernst zu nehmen. Und ja, ob das auch zu so einem Verlust hier, also dass es in der Endzeit vielleicht auch ein Thema sein könnte.
Ich meine, das denkt man ja manchmal, wenn man jetzt 1. Mose 6 liest, du hast jetzt die ersten 4 Verse angesprochen, man könnte ja auch weiterlesen. Ihr Dichten und Trachten war böse immer zu. Du hast vorher von Aufgabe und Auflösung der Werte gesprochen, Löse. Das ist ja auch ein Kennzeichen, aber dann frage ich mich.
Ich habe nur gedacht, weil Essen und Trinken ist nichts Schlechtes, Heiraten und Verheiraten ist auch nichts Schlechtes. Aber vielleicht in Anspielung an 1. Mose 6 schwingt vielleicht etwas mit.
Warum ist Jesus dann so schwach bei dieser Anspielung? Warum du dann nicht die moralische Verderbtheit vor der Sintflut hervorheben?
Muss er vielleicht nicht, weil das allen bewusst ist, dass da nur noch Noah übrig war und andere Menschen darüber gespottet und gelacht haben.
Also was will er da jetzt sagen damit, wenn er moralisch nicht hervorhebt? Was meint er dann damit, den Vergleich?
Ich entnehme das aus dem, was nachfolgt. 40, ja. 41, ja. 2 auf dem Feld, einer wird angenommen, einer wird verlassen. 2 Malen, einer wird angenommen, einer wird verlassen. Darum wachet, denn ihr wisset nicht. Also ich denke, es geht einfach darum, er will hinaus darauf, dass weil eben nicht ganz sicher ist, wann es dann wirklich passiert, wir aber damit rechnen sollen und es viele gibt, die nicht damit rechnen, dass das die Gefahr ist. Stell dich ein aufs Ende und triff dann die richtige Entscheidung, denn der eine wird genommen, der andere nicht. Also von daher läuft es darauf hinaus.
Das passt vielleicht zur Einleitung in Vers 36. Ja. Niemand weiß vom Tag und der Stunde.
Ja.
Und dann kommt ja dieses Beispiel, wie in den Tag Noahs und dann kommt wieder das Wachet, seid bereit.
Und vielleicht nochmal zu essen und trinken. Ja. Das Problem ist vielleicht einfach, dass sie nicht mehr Gott danken für Essen und Trinken zum Beispiel. Es nicht mehr im Hinblick auf ihn tun. Dass sie einfach heiraten und Familien gründen nach eigenem Gutdünken und Gott gar nicht mehr in ihr Leben einbeziehen. Und dass das dann das Problem eben ist. Und das war es damals und ist es jetzt eben wieder. Ja? Wie viele Menschen nehmen Gott wirklich auch in ihr persönliches Leben mit hinein?
Wobei ich denke, dass hier viele Aspekte mitschwingen. Ein anderer Aspekt könnte sicherlich der sein, wer ist übrig geblieben? Übrig geblieben sind nur, die es angenommen haben. Ganze 8 Personen von was weiß ich wie viele. Ja. Und so weiter. Es sind so sehr viele Aspekte, denke ich, schwingen in diesem Text mit.
Ja, dann lass mich da nochmal konkret zur Verkündigung fragen. Das ist auch ein bisschen angesprochen worden. Das sind ja nur 8 gerettet worden. Ich meine, dürfen wir die Verkündigung Noahs auch mit der Verkündigung vor der Wiederkunft vergleichen?
Das ist ein ganz schrecklicher Aspekt, finde ich. Also das mit diesen...
Erklär.
Das tut mir wirklich zutiefst weh. Ich meine, die Erfolgsquote hier, wenn ich das so banal bringen darf, ist immerhin 50%. Einer wird genommen, einer wird verlassen werden, nicht? Ja. Also das ist ja noch besser als zu Noahs Zeiten.
Gut. Gibt es Hoffnung?
Also ich würde das schon so sehen. Und wenn ich sehe, wie in der Offenbarung beschrieben wird, dass es eine unzählbare Schar sein wird, die dann vor dem Thron Gottes steht, dann ist das doch was anderes. Dass das bei Noah so schrecklich war, dass wirklich nichts übrig blieb, ich meine, vielleicht ist zur Zeit Noahs der liebe Gott noch eine Stufe später eingestiegen, als er es am Ende tun wird.
Ja, es ist schon erschreckend, dass es so weit kommen konnte, dass nur noch eine Familie übrig ist. Also da denke ich mir auch, was ist damals bloß passiert? Die waren ja eigentlich noch viel näher an den Geschehnissen des Paradieses und Ähnlichem. Wie konnte das so verloren gehen, ja, dass nur noch eine Familie übrig geblieben ist? Und trotzdem würde ich die Parallele jetzt eben nicht vorher. Ja, das stimmt auch, ja. Nur die Parallele würde ich jetzt nicht so ziehen, dass es am Ende nur eine Familie ist oder so, sondern was man aber vielleicht vermuten kann, ist, dass es auch wieder nicht die Mehrheit der Menschen sein wird, sondern eben eine Minderheit, die wirklich sich auf Gott einlässt.
Aber doch eine unzählbare Schar.
Genau.
Viele, ja. Aber also, wenn du das ansprichst mit den Zweien auf dem Feld oder an der Mühle, ich weiß nicht, ob man da sagen kann 50-50, also 50%, sondern da würde ich eher das so sehen, äußerlich hat man gar keinen großen Unterschied gesehen. Und doch war aber wohl ein großer Unterschied da. Mhm. Beide haben auf dem Feld gearbeitet und wenn man die aus der Ferne gesehen hat, hätte man wahrscheinlich gar nicht großartig gemerkt, dass da ein Unterschied ist. Für Gott war ein Riesenunterschied. Der eine war annehmbar, im wahrsten Sinne des Wortes, und der andere nicht. Das Gleiche bei den Frauen.
Können wir vielleicht noch 2. Petrus 3 auch dazu nehmen oder hast du das eh vorgehabt?
Das habe ich eh vorgehabt, aber du darfst es gleich erzählen.
Na, weil ich gedacht habe, wenn wir noch über Noah sprechen, weil da wird ja auch... Das verglichen.
Also 2. Petrus 3, 3 bis 6.
Soll ich das mal lesen?
Die das lesen wollen, ja. Mhm.
Dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt es alles so von Anfang der Schöpfung an. Und eben dann wird deutlich, dass es auch um die Menschen der Zeit der Sintflut geht, in Vers 5 dann weiter. Ja. Denen, die dies behauptete, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging und so weiter. Es wird ein Bezug hergestellt.
Ja, es und wird ein geschichtlicher so Bezug hergestellt zur Sintflut, dass man das wissen soll. Ne?
Ja.
Aber leider fehlt dort der Bezug zu der Generation zur Zeit der Sintflut. Wir denken natürlich mit, dass Leute damals gesagt hätten, hey, das war immer so. Und jetzt werden sie überrascht durch die Flut. Und am Ende sind vielleicht die Leute, die auch sagen, so wie jetzt hier 2. Petrus 3, das sagt, es war ja immer so.
Es wird ein Vergleich hergestellt.
Uniformitarianismus.
So sein. Ich denke schon, dass man rauslesen kann, dass auch damals Menschen sich gesagt haben, es bleibt doch alles so, wie es von der Schöpfung an ist. Und wo bleibt jetzt das, was Noah gesagt hat, was da an Gericht kommen soll? Es passiert ja nichts. Ne? Das liegt vielleicht nahe, dass Menschen das damals auch unwahrscheinlich erschien.
Ja,
und dass sie auch Spott darüber hatten und ja.
Das ist alles so diese impliziten Assoziationen, die wir hier treffen sollen, mit denen wir arbeiten können. Aber ihr hofft doch auch, dass die Verkündigung des Evangeliums in der ganzen Welt, wie wir es in Matthäus 24, 14 lesen und hören von Jesus, mehr Erfolg erbringt als die Jahre, die Noah gepredigt hat.
Das ist ein biblischer Konsens zu sein. Also ich glaube, dass die Bibel genau diese Schlüsse uns ermöglicht. Ja.
Jetzt habe ich eine ganz komische Frage vielleicht. Außerhalb dessen, wenn wir so Bilder verwenden, hier wird ja nachher auch gleich Sodom und Gomorra als Bild verwendet, neigen wir doch manchmal dazu, das Bild zu überstrapazieren. Dass wir das Bild in alle Details und Einzelheiten übertragen. Also dann denkt man so, ja, was haben die damals gemacht? Die waren moralisch falsch, die haben das gemacht und das. Und das muss am Ende dann auch sein. Und ich frage mich, wie können wir sicher gehen, dass wir die Bilder richtig verstehen? Was habt ihr da so für Prinzipien, nach denen ihr arbeitet?
Ja, wir haben ja gerade schon ein bisschen herausgearbeitet, natürlich gibt es auch Unterschiede, oder? Also dass zum Beispiel Noah nur mit einer Familie übrig geblieben ist oder es eine Arche gab. Das wird alles am Ende nicht so sein. Und ich glaube, dass jeder das auch mitdenken kann, wenn Jesus diesen Vergleich zieht, dass es da um bestimmte Aspekte geht und dass wir jetzt aber nicht jede Einzelheit der Sintflut übertragen müssen und können. Ne? Und so würde ich das dann bei den anderen Sachen auch behandeln, dass man eben schaut, in welcher Hinsicht ist das denn vergleichbar, ohne dass es nicht auch Unterschiede geben darf zwischen zwei Geschehen und man sie trotzdem miteinander vergleichen darf.
Der Heinz hat ja in seiner allerersten Antwort, wenn ich recht erinnere, gleich mal gesagt, aus Jesus Sicht heraus und was er sagt. Und damit hast du es schon gleich eingeschränkt. Gehen wir dahin, was Jesus sagt und wo er den Vergleich sieht.
Also das ist ja die Frage immer, wenn ich alles ausdeute und aus jedem Detail eine Geschichte mache, dann nennt man das Allegorisieren. Das ist nicht wirkliche Bibelauslegung. Das kann ja nett sein, mal das zu machen für eine Andacht oder so, aber man muss auch gleichzeitig vorsichtig sein. Denn wenn man allegorisiert, kann sein, dass am Ende ein großer Unsinn rauskommt. Und die Frage ist doch immer, was wollte der, der diesen Text niederschreibt, für eine Sicht vermitteln? Und wir müssen also immer nach dem Zusammenhang, nach dem wörtlichen Zusammenhang des Textes suchen. Und wenn wir den nicht mehr verstehen können, weil das keinen Sinn mehr ergibt, dann können wir uns fragen, gibt hier Symbole, die, wenn wir sie richtig verstehen, dann einen Sinn ergeben? Aber das muss aus dem Wort selber hervorkommen. Ich habe immer Angst vor den Leuten, die dann die Symbole erfinden, zu allem eine Geschichte haben und dahinter ist aber nichts, außer nur, dass sich einer ausgedacht hat. Das kann nicht das Ziel sein.
Dann lass uns mal, ich finde es gut, mit so einer Einstellung an unseren nächsten Text, das ist Sodom und Gomorra, rangehen. Und dazu lesen wir jetzt einmal 2. Petrus, warst du schon, Luise? Also 2. Petrus 2, 4 bis 9. Heinz, darf ich dich mal bitten, das vorzulesen? 2. Petrus 2, 4 bis 9.
Denn Gott hat die Engel, die gesündigt haben, nicht verschont, sondern hat sie mit Ketten der Finsternis zur Hölle verstoßen und übergeben, dass sie zum Gericht behalten werden. Und hat nicht verschont die vorige Welt, sondern bewahrte Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, 8 Leute, und führte die Sintflut über die Welt der Gottlosen und hat die Städte Sodom und Gomorra zu Asche gemacht, umgekehrt und verdammt, damit ein Beispiel gesetzt werde den Gottlosen, die danach kommen würden. Und hat erlöst den gerechten Lot, welchem die schändlichen Leute alles Leid taten mit ihrem unzüchtigen Wandel, denn weil er gerecht war und unter ihnen wohnte, dass er sehen und hören musste, quälten sie die gerechte Seele von Tag zu Tag mit ihren ungerechten Werken. Der Herr weiß, die Gottseligen aus der Versuchung zu erlösen, die Ungerechten aber zu behalten, zum Tag des Gerichts sie zu peinigen.
Der größere Kontext sind die Irrlehrer. Wir können auch die Parallele in Judas anschauen. Das machen wir jetzt nicht. Im Judasbrief wird ja auch Sodom und Gomorra im Zusammenhang mit Irrlehrer erwähnt. Und die Engel, die ihren Platz nicht gehabt haben, haben wir auch. Also ein ähnlicher Beginn wie hier. Aber jetzt die Frage, okay, wo seht ihr hier den Zusammenhang zur Endzeit, und zwar damit meine ich jetzt nicht die Zeit ab Jesus, sondern das Ende der Endzeit. Wo seht ihr hier einen Zusammenhang?
Also Vers 9 gefällt mir hier gut, dass Gott die Treuen oder Gottseligen, steht bei mir, die Gottesfürchtigen, auch aus dieser Versuchung erretten kann. Denn manchmal kommen ja auch Menschen in unmögliche Umstände und wir brauchen keine Angst zu haben, dass Gott uns nicht aus jeder Situation auch retten und bewahren kann, wenn wir uns an ihn wenden und wenn wir treu bleiben.
Wo seht ihr noch die Parallele zur Zeit vor der Wiederkunft?
Ja, die Parallele ergibt sich für mich aus dem, dass hier ständig davon die Rede ist, entweder direkt mit dem Wort Gericht im Sinne des verurteilenden und ausgeübten Gerichts, der Vernichtung, oder es wird die Vernichtung angesprochen. Also das Wort Gericht kommt vor, die Vernichtung wird angesprochen und es ist jedes Mal eine Endesituation, finde ich, nicht? Ich habe das bei den Engeln, die aus dem Himmel verstoßen werden, die haben zwar noch Jahrtausende auf dieser Welt, aber es ist trotzdem ihr Ende. Ihr Ende ist sozusagen vorhergesehen. Und dann hast du eben die Sintflut, auch das ist ein Ende, und Sodom und Gomorra, das ist im Grunde genommen ist das eine historische Reihenfolge. Und Sodom und Gomorra ist dann auch ein Ende. Und dann eben, was die alle erleben müssen, nämlich diese Spannung zwischen den Gerechten im Volk Gottes und den Ungerechten, die ein Problem ihnen schaffen, und dass Gott das am Ende auflöst. Wiederum am Ende, in Vers 9, nochmal vom Gericht die Rede. Und dass Gott ein Endgericht über diese Menschen bringen wird und auch über die Engel.
Mir kommt noch die Assoziation zu Hesekiel 9, wo der Engel ein Zeichen machen soll an die Stirn von all denen, die seufzen und klagen über die Gräuel, die in Jerusalem geschehen. Ja? Und so wird es vielleicht auch sein, dass einfach Dinge auf der Welt passieren. Und das ist ja schon so, wenn man die Nachrichten anschaut oder so, dass man wirklich weinen möchte, dass man sieht, wie Menschen miteinander umgehen oder wie schrecklich Dinge auf dieser Welt auch sein können. Das erschlägt uns ja manchmal fast. Und ich glaube, dass die Gottesfürchtigen eben wirklich leiden auch am Ende unter dem Zustand, in dem die Welt inzwischen gekommen ist.
Also hier haben wir plötzlich auch eine moralische Komponente. Es ist von Gottlosen die Rede, von Engeln, die gesündigt haben. Also hier wird Moral sehr reingebracht. Bei Sodom und Gomorra auch. Gottlose, ausschweifendes Leben. Schau ich im Judas, dann machen die da auch noch ganz andere Sachen. Sie gehen fremdem Fleisch nach oder anderem Fleisch. Also da denkt man natürlich an die Zeit vor der Wiederkunft. Es geht auch um Moral. Es geht vielleicht sogar vordringlich um Moral und Menschen, die darunter leiden, dass andere unmoralisch unterwegs sind. Wie passt da jetzt Sodom und Gomorra noch gut zur Wiederkunft? Gehen wir mal auf diesen einen Punkt ein. Das wird ja auch hier vom Schreiber gebracht, dass die hier ganz besonders irgendwie mit der Wiederkunft was zu tun haben. Dazu lesen wir noch einen Text aus 1. Mose 18. Ich bin gespannt, was ihr mit dem macht jetzt. Ja. 1. Mose 18 ist ja eigentlich, da geht es um eine Ankündigung von jemand zum Gericht. Und jetzt, Luise, bist du dran mit Lesen, bitte? Diesmal 1. Mose 18, die Verse, kürzen wir es ein bisschen ab, 16 bis 26.
Und die Männer erhoben sich von dort und blickten auf die Fläche von Sodom hinab. Und Abraham ging mit ihnen, sie zu begleiten. Der Herr aber sprach bei sich: Sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch zu einer großen und mächtigen Nation werden, und in ihm sollen gesegnet werden alle Nationen der Erde. Denn ich habe ihn erkannt, damit er seinen Söhnen und seinem Haus nach ihm befehle, dass sie den Weg des Herrn bewahren, Gerechtigkeit und Recht zu üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er über ihn geredet hat. Und der Herr sprach: Das Klagegeschrei über Sodom und Gomorra, wahrlich, es ist groß, und ihre Sünde, wahrlich, sie ist sehr schwer. Ich will doch hinabgehen und sehen, ob sie ganz nach ihrem Geschrei, das vor mich gekommen ist, getan haben. Und wenn nicht, so lasse ich es wissen. Und die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom. Abraham aber blieb noch vor dem Herrn stehen.
Und das heißt dann in vieler Tradition, und der Herr blieb vor Abraham stehen.
Und Abraham trat hinzu und sagte: Willst du wirklich den Gerechten mit dem Ungerechten wegraffen? Vielleicht gibt es 50 Gerechte innerhalb der Stadt. Willst du sie dann wegraffen und dem Ort nicht vergeben, um der 50 Gerechten willen, die darin sind? Fern sei es von dir, so etwas zu tun, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten, so dass der Ungerechte wäre wie der Gerechte. Fern sei es von dir. Sollte der Richter der ganzen Erde nicht Recht üben? Da sprach der Herr, wenn ich in Sodom 50 Gerechte in der Stadt finde, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben.
Ja, und dann geht es weiter, ihr kennt das. Diese Szene wird jetzt hier hervorgehoben und die ist ja besonders. Bei all diesen anderen Geschichten gibt es diese Szene nicht, wo Abraham oder Gott direkt sich überlegt, mit Abraham über das Gericht zu sprechen und ihm das zu sagen. Was hat das mit der Wiederkunft zu tun, wenn man es jetzt als Vergleichsgeschichte nimmt? Wo seht ihr da einen Punkt, einen Ansatzpunkt?
Also ich sehe da, ja.
Sagt mir bitte jetzt nicht, ihr seht keinen Ansatzpunkt.
Doch, das gibt es schon. Okay. Muss ich mir zurechtlegen.
Bitte ja. Zurechtlegen.
Also ich sehe hier einfach Gottes Wunsch, transparent zu sein.
Aha.
Dass Menschen oder auch Engel, jetzt momentan die Engel, später dann die Menschen, auch sein Gericht nachvollziehen und als gerecht befinden. Und da bezieht er hier Abraham tatsächlich mit ein und will, dass Abraham miterlebt, was auch in Gott vorgeht und was Gott auch abwägen muss. Mhm. Und das sehe ich auch, dass Gott das tut, jetzt in dieser Zeit im Vorwiederkunftsgericht, wo letztlich auch die Engel davon überzeugt werden, dass Gott die retten kann, die retten möchte, ohne dass davon ein Risiko zu erwarten ist. Und später dann im Millennium, wenn wir zurückblicken auf das Gericht Gottes und dann auch zum Schluss kommen werden, dass Gott in jedem Fall richtig entschieden hat. In beiden Fällen werden auch wir mit in Gottes Gericht hineingenommen und es wird transparent für uns gemacht, warum Gott wie handelt.
Also du vergleichst es mit der Urteilsfindung, die Gott macht, bevor das Gericht ausübt.
Also zum Beispiel hier, ich will hingehen und sehen, ob sie ganz nach dem Geschrei tun. Das ist ja eigentlich lächerlich, denn Gott muss ja nicht hingehen und schauen. Das ist ja wie beim Turmbau zu Babel, ich will mal runterkommen. Und also das wissen wir, dass Gott in einer Sekunde zu einem Urteil finden kann und nicht sich mit wem beraten muss, ist auch nicht eigentlich Rechenschaft jemandem schuldig ist dafür. Das heißt, es kann nur eine bewusste Entscheidung Gottes sein, dass er diese Untersuchung vollzieht und dieses Gespräch mit Abraham.
Also Untersuchung siehst du hier, ja.
Ja, oder auch den Engeln, die sich ja selber davon überzeugen können, die hier nach Sodom und nach Sodom gehen und sich selber davon überzeugen, wie ist der Zustand.
Stimmt, ja. Die sind ja auch dabei.
Die haben das natürlich vielleicht auch schon beobachtet, aber jetzt erleben sie es hautnah.
Ja.
Und wie du sagst, der Herr gibt hier Einblick dem Abraham und zeigt ihm, es geht halt nicht. Ja. Selbst ich lasse mich von dir runterhandeln, von den 50 bis auf die 10. Und selbst das reicht nicht.
Letztendlich. Vielleicht ist genau der Vergleich sagen
wir. Ein wichtiger Punkt ist ja noch, dass Gott zwar dann die Stadt vernichtet, aber die Gerechten dennoch nicht. Mhm. So wie der Abraham ja sagt, das kann doch nicht sein, dass der gerechte Richter des Universums quasi hier den Gerechten zusammen mit dem Ungerechten vernichtet. Macht er ja eben nicht.
Er holt sie trotzdem raus.
Er holt sie ja raus.
Und es ist vielleicht auch endzeitlich, dass die Menschen, die Gott treu sind und seinen Geist dieser Welt sozusagen verkörpern, dass die durch ihre Gegenwart immer noch das Böse und seinen Einfluss zurückdrängen, ein bisschen im Zaum halten. Und wenn das so weit kommt, dass das nicht mehr geht, so wie hier in Sodom und Gomorra, dann greift Gott einfach ein, weil wenn er nicht eingriffe, dann würde das Böse seine Leute vernichten. Und das siehst du bei der Lot-Geschichte ganz deutlich. Wenn der Herr nicht eingreift in dem Augenblick, dann bringen sie den Lot um. Was tun sie dann seiner Familie an und so weiter. Also das ist wirklich ganz zum Schluss. Und dann greift er ein, zieht die raus und dann richtet er den Rest. Und so kommt mir das am Ende auch vor. Das Ende wird genau dann so kommen, dass das Gericht Gottes kommt, wenn er handeln muss, weil sonst das Böse das Gute vernichten würde. Mhm. So weit lässt es kommen.
So wie Petrus das ja beschreibt, Lot leitet, der gerechte Lot. Jetzt wissen wir, vielleicht war er jetzt gar nicht mal so gerecht, was er da gemacht hat, aber Abraham hat für ihn gebetet.
Ja, die Fürbitte spielt auch eine Rolle.
Und die kommt ja auch später noch. Lot wird gerettet, Kapitel 19, Vers 29, weil er an Abraham gedacht hat. Also diese Fürbittehandlung von Abraham rettet den Lot aus der Stadt. Also es zeigt irgendwie auch für uns, glaube ich, als Endzeitgläubige auf, was ist denn eigentlich unsere Aufgabe? Mhm. Was gehört auch dazu?
Denn selbst Lot, obwohl er ja gute Erziehung vielleicht hatte oder gute Grundsätze, ist ja mit der Zeit in dieser Umgebung, hat er vielleicht den einen oder anderen Kompromiss auch gelebt. Das zeigt sich in Kapitel 13, wird es ja recht gut auch gegenübergestellt, dass er anders entschieden hat als Abraham und letztlich auch die Konsequenzen dann erlebt und die Engel kommen und er zögert. Ja, er schafft es dann nicht gleich so, sich zu lösen. Aber Gott möchte ihn verschonen und zieht ihn raus. Ja, also Gott gibt auch noch extra Chancen, auch vielleicht in einer schweren Zeit, dass Menschen etwas, was sie vielleicht unter günstigeren Bedingungen hätten lernen sollen, dann unter schweren Bedingungen noch Chancen haben, es gute Entscheidungen zu treffen oder dass Gott da noch auf sie einwirkt, sagen wir so.
Also die Engel überzeugen sich in Sodom. Das ist ein wichtiger Punkt, ja, den du gemacht hast, Josef. Die sehen auch, wie schlimm es ist. Und die wissen dann, die Stadt muss vernichtet werden. Abraham weiß es wahrscheinlich schon. Der ringt nur noch darum, dass die Gerechten gerettet werden. Der will ja Gott nicht grundsätzlich von einem Gericht abbringen, kommt mir vor, sondern er sorgt sich um die Gerechten. Und die Transparenz Gottes, die er da anbringt, das sind Dinge, die wir vergleichen können. Jetzt tut er
eine Sache noch vielleicht.
Schreiber hier, ja, Luise, bitte.
Also der Grund, warum hier Gott Abraham mit einbeziehen möchte, den finde ich auch noch interessant. Abraham soll zu einer großen und mächtigen Nation werden und er soll sein Haus gut anleiten können. Und Gott macht sich transparent und seinen Charakter, um Abraham auch zu schulen, wie er vielleicht handeln und sich entwickeln soll. Also je mehr wir von Gottes Handeln verstehen, desto mehr verändern wir uns auch und können in unserem eigenen Umfeld ein Segen sein.
Und können das, was Gott getan hat, auch nur dann vernünftig weitergeben, richtig weitergeben, wenn wir die Details dahinter verstehen.
Und das ist auch Erziehungsgedanke sogar dabei.
Genau, weil wenn Abraham nicht einbezogen worden wäre, nur das Gerichtshandeln Gottes sieht, wie soll er seiner der nachfolgenden Generationen erklären, warum Gott so gehandelt hat, wenn er die Details nicht kennt.
Wie Gott ist auch.
Mhm. Genau, und so kann er sagen, auch ich habe es versucht und habe gesehen, es hilft einfach nicht. Also seine Eigenerkenntnis ist wichtig, um es weiterzugeben, richtig weiterzugeben, sodass die nachfolgende Generation es auch annehmen kann.
Also ich finde das super. Ich brauche gar nicht mehr zu Daniel 7 gehen, denn da hätte ich gefragt, warum gibt es solche Untersuchungsgerichte oder Vorwiderungsgerichte? Für wen ist das? Ja? Ihr beantwortet es an dieser Geschichte schon, warum das wichtig ist. Also ich glaube, wir sehen wahrscheinlich, wenn wir schauen würden in all diese Beispiele, die da Gott anführt, durch Petrus in 2. Petrus 2, dass es immer eine Phase vorher gibt, wo eine Entscheidung getroffen wird. Gott trifft eine Entscheidung und lässt andere teilhaben daran. Meine letzte Frage hier ist, wenn ihr wisst, es gibt eine Entscheidungsphase vor dem ausführenden Gericht. Und die Entscheidungsphase ist ja auch ein Gericht. Da wird ja Indizien, Beweise und so Sachen gesammelt. Das gehört ja auch zum Gericht dazu. Wenn ihr das wisst, wozu treibt es euch an? Auch jetzt in dieser Endzeit, wir sind in einer Entscheidungsphase. Das Vorwiederkunftsgericht hat begonnen. Daniel 7 ist klar. Aber wozu treibt uns das an? Ist das jetzt einfach nur ein Wissen? Okay, ja, klar. Nächste Phase der Endzeit hat begonnen, die letzte.
Also wie der Josef schon gesagt hat, es gibt der ganzen Sache eine Struktur. Wenn ich weiß, wir sind jetzt in dieser Phase und jetzt kommt eigentlich nichts anderes mehr, sondern jetzt ist das Nächste ist dann die Wiederkunft. Das kann schon noch die Naherwartung ein bisschen stimulieren und verstärken. Wenn ich
also das Wachen so sehe, und Bereithalten so wird ist, leichter.
Ich bin jetzt noch motivierter, als wenn ich im ersten Jahrhundert leben würde, von dem, was wir darüber
wissen. Das sagt Paulus schon am Ende, das Heil ist uns heute näher als an dem Tag, an dem wir gläubig wurden.
Das ist immer wahr.
Das ist immer wahr, ja, das ist immer wahr. Ich empfinde, das ist ein Appell zur Verkündigung.
Ja, genau.
Denn es heißt im Matthäus-Evangelium, du hast am Anfang mit 24 angefangen, da sagt Jesus, und wenn das Evangelium, die frohe Botschaft vom Reich Gottes, verkündigt werden wird allen Völkern zu einem Zeugnis, dann wird das Ende kommen. Und das Ende soll ja die Menschen nicht treffen wie ein Erdbeben oder wie ein Vulkanausbruch und man hat halt keine Ahnung und man wird davon überfallen, sondern das wirkliche Ende, wenn dann Jesus kommt, trifft auf eine ganze Welt, die weiß, worum es jetzt geht. Und die wissen es deshalb, weil sie es gesagt bekommen haben. Und das ist meine stärkste Motivation.
Also ich hatte vor einigen Wochen einen Bibelkreis, da ging es um das Mahlzeichen mit anderen Christen zusammen. Und da war dann eine Aussage, und ihr wollt uns jetzt sagen, dass wir alle verloren sind. Da habe ich gesagt, nein, das ist nicht die Motivation, warum wir hier sitzen und über das nachdenken, sondern weil ich will, dass ihr, wenn es soweit ist, erkennt, wie wirklich die Zusammenhänge sind, sodass ihr euch richtig entscheiden könnt. Wenn ihr es auch jetzt vielleicht nicht annehmen könnt und sagt, naja, das klingt mir nicht plausibel, aber den Menschen die Dinge so weiterzugeben, dass wenn es dann soweit ist, sie es doch ergreifen können, weil es eben nicht darum geht, dass sie gerecht bestraft werden, sondern doch hoffentlich erlöst werden. Und ich glaube, das ist der Punkt, worum es eigentlich geht. Wir sollen das verstehen, um unseren Teil beizutragen, dass möglichst viele gerettet werden können.
Und vergessen wir Abraham nicht, der Fürbitte einlegt.
Genau.
Also auch das, Verkündigung, Fürbitte, Sicherheit. Nur eine kurze Geschichte zum Schluss. Ihr habt sicher das auch schon erlebt. Bin mir sicher, auch ihr Zuschauer oder Zuhörer habt es erlebt, dass eine liebe Person in eurem Umfeld, bei mir war es zum Beispiel jetzt mein Vater oder meine Mutter vor 5 Jahren, dass man weiß, die Person wird sterben. Das Leben kommt zu einem Ende und wir wissen ja dann, dass nach dem Sterben einfach mal nichts ist, was nicht existiert, bis Jesus kommt. Das macht schon was mit einem, wenn man da noch Zeit hat mit der Person, Zeit zu verbringen, dann merkt man plötzlich, was ist eigentlich wichtig. Und wenn jetzt so eine Person vielleicht so gelebt hat, dass man denkt, ist sie errettet oder nicht, dann bin ich mir sicher, dass wir alle hingehen würden und uns überlegen würden, was könnte ich sagen, was könnte ich tun, damit diese Person eine bewusste Entscheidung für Gott trifft. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir alle für diese Person beten würden. Und das ist es, glaube ich, was Gott möchte, was wir empfinden angesichts dessen, dass diese Welt zu einem Ende kommt. Dass diese Zeit drängt und dass die Liebe Christi uns drängt. Dass es darum geht, hier diesen Einsatz gerne zu geben. Und ich wünsche mir, dass das gut gelingt.
Amen.
Und für euch, die ihr zuschaut, eine Frage. Schreibt doch bitte in die Kommentare den einen Punkt hinein, den ihr aus diesen Geschichten, Noah, Sintflut, Vorwiederkunftsgericht, Daniel 7 dürft ihr auch dazu nehmen, Sodom und Gomorra, diesen einen Punkt, der euch besonders anspricht, den wir lernen können für die Zeit vor der Wiederkunft. Das ist wichtig. Teilt es mit uns allen, denn wir haben jetzt ein paar Dinge geteilt und ich bin mir sicher, da gibt es noch ein paar andere Sachen. Findet etwas, das wir noch nicht genannt haben. Josef, magst du mit uns beten am Ende? Danke.
Unser großer und gütiger Gott, lieber himmlischer Vater. Ja, Herr, wir, die wir dein Wort kennen, aber selbst die Menschen, die es nicht kennen, haben diesen Eindruck, Herr, dass das Ende nicht mehr lange auf sich warten lässt. Dinge kumulieren sich und spitzen sich zu, sodass immer mehr Menschen diesen Eindruck gewinnen, dass da sich eventuell große Dinge ändern. Ja, ich bitte dich, geh du den Menschen nach, rühre du ihre Herzen an, dass sie nicht bloß über die Umwelt und andere vielleicht auch wichtige Dinge nachdenken, sondern dass sie vielleicht eben auch anfangen, durch diese Unsicherheiten getrieben, auch den Blick zu dir zu erheben. Ja, Herr, und ich bitte dich von Herzen, dass du uns als deine Kinder an ihre Seite stellst, dass du uns durch unser Leben, durch Wort und Tat ihnen zu Zeugen machst, die ihnen diesen Blick ermöglichen, die ihnen den Weg zu dir öffnen, sodass sie doch, oh Herr, gerade in dieser so wichtigen Zeit vor dem Ende doch auch bereit sind, deine Hand zu ergreifen, sich retten zu lassen und eben dann auch zu denen zu gehören, oh Herr, die am gläsernen Meer dich loben und preisen werden für das, was du für uns alle getan hast. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.